Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Ensminger herzlich willkommen. Volker Wissing heißt der neue Generalsekretär der FDP. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister wurde auf dem Bundesparteitag in Berlin gewählt. Die Partei stellt sich also neu auf. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten in die Hauptstadt. Vor ihrem Treffen mit den Kultusministerinnen der Länder am Montag hat Kanzlerin Angela Merkel mehr Tempo bei der digitalen Ausstattung der Schulen gefordert. Das wird dann Thema bei uns sein. Die steigende Zahl der Coronavirus-Infektionen in Europa wird Thema sein. Die sorgt den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wir berichten über die Lage in Deutschland und in Spanien. Der Tod von Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg hat in den USA große Trauer ausgelöst. In Washington legten hunderte Menschen Blumen vor dem obersten Gerichtshof nieder. Zeitgleich begann aber auch der Kampf um die Nachfolge der US-Richterin. Warum US-Präsident Trump da so Druck macht in dieser Frage, das erfahren Sie dann. Außerdem unsere Sportberichte und um Technologien im Bereich der Finanzdienstleistungen geht es dann im Anschluss an diese Sendung ab 20 vor 7 in unserem Hintergrund. Sicher ein etwas anderer Parteitag. Die FDP ist die erste Partei, die auf Bundesebene unter Corona-Bedingungen zusammengekommen ist. Da heißt es für die Delegierten Abstand halten. Der Zugang ist stark beschränkt. Es geht um wichtige Personalien und um die Frage, wie es mit der Partei in Zukunft weitergeht. Seit Monaten schlechte Umfragewerte, zwischen 5 und 7%. Auf mehr kommt die FDP gerade nicht. Das setzt auch den Vorsitzenden Christian Lindner unter Druck. Klaus Remme ist in Berlin bei den Liberalen und uns von dort zugeschaltet. Und Herr Remme, der Posten der Generalsekretärin wurde heute zum Posten des Generalsekretärs. Volker Wissing folgt Linda Teuteberg, die ihr Amt nicht wirklich freiwillig ja zur Verfügung gestellt hat. Da war eine interessante Frage sicherlich auch, welches Ergebnis Wissing erzielen wird, oder?
Ja, das ist so, Frau Ensminger. Das war keine einfache Entscheidung. Christian Lindner hat sich entschieden, wie er heute sagte, als Coach, der für das Team und die Teamaufstellung verantwortlich ist, in veränderten Lagen, und er meint die wirtschaftlich schwierige Lage des Landes, zu reagieren, die Teamaufstellung neu zu organisieren. Deswegen hat er, so hat er es erklärt, Volker Wissing vorgeschlagen, obwohl Linda Teuteberg als Generalsekretärin erst ein Jahr im Amt war. Und insofern war interessant, wie der Parteitag reagiert. Hier sind ja 600 Delegierte rund, die abzustimmen hatten. Und die hatten Linda Teuteberg im April 19 92%. Bescheinigt große Zustimmung für sie. Volker Wissing kam heute auf 83%, sicherlich eine Quittung für diese schwierige Konstellation.
Und wenn wir uns die Rede auch davor anschauen, die Rede Lindners heute Vormittag vor der Wahl des Generalsekretärs, zeigt die Personalie nun auch, dass Lindner insgesamt die knapp 600 Delegierten für sich gewinnen und von seiner Arbeit auch überzeugen konnte?
Ja, er hat eine praktisch fast wie immer schon sehr lange Rede gehalten, weit über eine Stunde, aus dem Kopf frei, nur mit Stichpunkten oder Karteikarten versehen. Ein guter Redner, das wissen inzwischen alle. Das ist keine Überraschung mehr. Er hat sich, glaube ich, gezielt an die älteren Wähler gewandt. Die FDP weiß, da sitzt ihre Problemgruppe. Eine Gruppe, die der Partei übel nimmt, in den Jamaika-Verhandlungen nach der letzten Bundestagswahl nicht in die Regierung eingestiegen zu sein. Anklang an ältere Zeiten, an vergangene Zeiten, die Blumenpflanzerin als Emblem. Das ist die Dame, die seinerzeit die 50-Pfennig-Münze prägte. Zeichen des Wirtschaftswunders. Und der Titel der Veranstaltung hier, Mission Aufbruch, das war der Slogan. Er sprach ausdrücklich von Wirtschaftswunderpolitik, die notwendig sei, und formulierte dann ein persönliches Ziel für die nächste Bundestagswahl.
Mein persönliches Ziel als Vorsitzender der FDP ist, nicht auf Platz zu spielen. Wir spielen, wenn es nach mir geht, auf Sieg. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe und sehe, was Olaf Scholz und Peter Altmaier so machen, habe ich neue Motivation zu sagen, wir wollen im nächsten Jahr dafür sorgen, dass eine andere Wirtschafts- und Finanzpolitik und insgesamt eine zukunftsorientierte Politik in unserem Land gemacht wird.
Frau Ensminger, dieses persönliche Ziel als Parteivorsitzender kann man durchaus so verstehen, dass er auch seine politische Zukunft an der Spitze der Partei mit diesem Erfolg, dem möglichen Erfolg der Regierungsbeteiligung nach der nächsten Wahl verknüpft.
Sie sagen, er verknüpft das tatsächlich. Was würden Sie sagen, wie ist das angekommen?
Nun, ich glaube, dass er recht hat, dass die Delegierten, aber auch die Partei darüber hinaus und sogar die Wähler, die mit den Liberalen sympathisieren, einen Erfolg erwarten, möglicherweise eine Regierungsbeteiligung, in was für einer Konstellation dann auch immer. Im Moment, sagt er, sieht es ja zumindest nach öffentlichen Debatten nach Schwarz-Grün oder Grün-Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün aus und es kommen möglicherweise auf die Liberalen an. Es gab eine interessante Erklärung, als er auf das ewige Thema, so nannte er es, Jamaika 2017 zu sprechen kam. Denn er hat zum ersten Mal erkennen lassen, dass er es anders machen würde diesmal, dass er nicht rausgehen würde und diese Verhandlungen, so wie er es getan hat, beendet hätte, sondern er hätte gesagt, ich habe hier 5 Punkte, an denen scheitern die Verhandlungen, das ist das, was wir als Liberale wollen und jetzt kann das Land 2 Tage darüber nachdenken, wie es um diese 5 Punkte steht. Dann sagte er,
entweder wären dann die anderen eingelenkt und wir hätten wenigstens 3 bekommen oder die deutsche Bevölkerung hätte gewusst, warum wir es verlassen. Denn wenn ich mir eins nicht habe vorstellen können, ist, dass einem die Kommunikation über eine solche politische Entscheidung so von den Mitbewerbern aus der Hand genommen worden ist.
Kommunikation, die aus der Hand gerissen worden ist. Man hätte auch sagen können, Kommunikation, die dem Vorsitzenden so schlicht entglitten ist.
Und es wirkt fast so, als wollte er sich da geläutert zeigen und wirklich klar machen, dass sowas nicht normal passiert wie 2017. Das war auch Ihr Eindruck.
In der Tat, ja.
Klaus Remme vom FDP-Parteitag in Berlin. Herzlichen Dank für diese Information soweit. Wie wichtig ist die digitale Ausstattung der Schulen? Das hat sich ja in der Corona-Pandemie gezeigt, dass sie sehr wichtig ist. Lernen per Videokonferenz, das hat mal besser, mal schlechter geklappt in den zurückliegenden Monaten. Dabei hing es ja nicht nur vom technischen Gerät, sondern auch stark vom Netzwerk ab, ob das Lernen auf Distanz also funktionierte. Nun stecken wir noch mitten in der Pandemie und weiterhin findet parallel zum Präsenz auch Videounterricht statt. Umso mehr mahnt nun Kanzlerin Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft, war das, die Digitalisierung voranzubringen. Kilian Pfeffer hat sich das angesehen, die Ansprache kurz vor dem Treffen mit den Bildungsministerinnen der Länder Anfang der kommenden Woche.
Ja, natürlich, die Länder sind zuständig für die Schulen, Bildung ist Ländersache. Dieses Mantra muss offenbar jeder Bundespolitiker, jede Bundespolitikerin erstmal wiederholen, bevor dann irgendetwas Inhaltliches gesagt werden darf. Und das hat offenbar auch schon die Bundeskanzlerin verinnerlicht.
Die Zuständigkeit für die Schulen liegt richtigerweise bei den Ländern.
Aber, und auf dieses Aber kommt es an,
in diesen außergewöhnlichen Zeiten geht es jetzt aber darum, gemeinsam alles dafür zu tun, dass Kinder und Jugendliche nicht die Verlierer der Pandemie sind. Dies ist mir auch persönlich ein ganz wichtiges Anliegen.
Die Kanzlerin trifft sich am Montagabend im Kanzleramt mit den Kultusministerinnen und Ministern der Länder. Bundesbildungsministerin Karliczek und die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sind auch dabei. Es könnte eine Rolle spielen, dass die Deutschen offenbar das Vertrauen verloren haben, dass sich die Digitalisierung an den Schulen positiv entwickelt. Anfang der Woche hat der Internetbranchenverband Bitkom eine repräsentative Umfrage vorgestellt. Darin beurteilen Eltern und Gesamtbevölkerung den Stand der Digitalisierung an den Schulen mit 4, also ausreichend. Und sie glauben auch nicht, dass Schulen auf einen neuerlichen Lockdown gut vorbereitet wären. Die Schulnote 4 gibt die Bevölkerung, 5 die befragten Eltern. Und so meint Kanzlerin Merkel,
wir haben konkrete Vorstellungen, über die wir sprechen wollen. Alle Schulen sollen so schnell wie möglich an das schnelle Internet angeschlossen werden. Wir wollen den Einsatz von digitalen Lernsystemen und Cloud-Angeboten für die Schulen voranbringen. Und, das ist ganz wichtig, damit digitaler Unterricht überhaupt stattfinden kann, alle Lehrer und Lehrerinnen brauchen die geeigneten Computer dafür.
Die Kosten dafür werden übrigens auf 500 Millionen Euro geschätzt. Das soll über das Corona-Aufbauprogramm der EU finanziert werden. Mitte August hat es schon mal ein ähnliches Treffen gegeben. Danach war Stefanie Hubig, Präsidentin der Kultusministerkonferenz, geradezu überrascht. Sie sei sehr zufrieden, man habe sehr gute Ergebnisse erzielt. Es kann also durchaus etwas bringen, wenn sich die Kanzlerin bei dringenden Bildungsfragen einbringt, obwohl Bildung Ländersache ist.
Das schnelle Internet, die digitale Ausstattung. Kanzlerin Merkel will den raschen Ausbau an den Schulen, Kilian Pfeffer berichtete. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist besorgt über die steigende Zahl der mit dem Coronavirus Neuinfizierten in Europa. Aber dass das deutsche Gesundheitssystem überlastet sein könnte, das sieht er nicht. Auf Twitter schrieb der CDU-Politiker, man habe die Situation momentan gut im Griff. Hygieneregeln also weiter einhalten, so sein Appell. Ulla Geuter fasst die Entwicklung hierzulande zusammen. Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen hat in Deutschland einen Wert erreicht, den wir seit April nicht mehr hatten.
Fast 2300, genauer 2297 neue Corona-Infektionen meldeten die Gesundheitsämter binnen eines Tages dem Robert-Koch-Institut. Das ist der höchste Wert seit Ende April. Die Testkapazitäten sind seitdem deutlich gestiegen. Fachleute sind sich aber ganz überwiegend einig, dass sich der Anstieg der Zahlen allein dadurch nicht erklären lässt. Neben den absoluten Zahlen, der Höhepunkt hatte Ende März, Anfang April bei 6.000 gelegen, kommt es daher auf die Tendenz an. Der R-Wert, die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Mittel ansteckt, lag nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts bei 1,16, etwas höher als gestern. Weltweit befinden sich derzeit 9 mögliche Impfstoffe in der dritten und letzten Testphase, in der das Mittel an mehreren tausend Menschen erprobt wird. Wann ein Stoff vorliegen wird, lässt sich nach wie vor zwar nicht sagen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will aber schon bald Vorfestlegungen darüber erreichen, wie ein solcher Impfstoff dann in Deutschland verteilt wird. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, dass eine Expertengruppe aus Ärzten, Ethikexperten und Sozialwissenschaftlern bis Ende Oktober Grundsätze erarbeiten soll. Denn, so hatte es der CDU-Politiker Spahn vor kurzem in einer Pressekonferenz erklärt,
wir werden, da bin ich sehr sicher, wenn ein Impfstoff zugelassen ist, in absehbarer Zeit ausreichend für alle haben, aber wir werden nicht ab den ersten Tag und den ersten Wochen ausreichend für alle, die wollen, haben.
Dabei hatte er, wie auch schon früher, seine Prioritäten aufgezählt.
Insbesondere die in besonderem Risiko sind wegen Vorerkrankungen oder höchstbetagt älter und vor allem auch die, die in besonderem Risiko sind wegen ihrer Berufstätigkeit, insbesondere im Gesundheitswesen, Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und andere.
Gleichzeitig hatte er sich dafür ausgesprochen, solche Regeln für die Verteilung in eine breitere ethische Debatte einzubinden.
Die Debatte wird es ja dann geben. Die ist im Moment noch abstrakt. Und wenn Sie dann sagen, erst die Älteren und die, die in der Pflege arbeiten, dann nicken alle. Aber wenn es denn dann konkret wird und der Impfstoff da ist, dann wird es im Zweifel ja dann auch sehr konkret am Impfzentrum, wenn man jemandem sagt, Sie jetzt aber nicht, noch nicht. Und deswegen muss das gut fundiert sein.
Nach dem Zeitungsbericht sollen der Expertengruppe neben Mitgliedern der Ständigen Impfkommission beim RKI auch Mitglieder der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, und Mitglieder des Deutschen Ethikrats angehören. Ganz konkrete Regeln über die Verteilung werden aber auch sie erst aufstellen können, wenn klar ist, welcher dann zugelassene Impfstoff welche genauen Wirkungen hat, die sich möglicherweise je nach Bevölkerungsgruppen unterscheiden. Eine ethische Entscheidung anderer Art hatte Spahn und dann auch das Bundeskabinett schon Ende April treffen wollen. Ein Entwurf sah die Möglichkeit von Immunitätsausweisen vor. Nach teilweise heftiger Kritik wurde die Entscheidung zurückgestellt. Am kommenden Dienstag will nun der Deutsche Ethikrat seine Stellungnahme dazu vorstellen. Klar ist, inzwischen gibt es in der Bundesregierung mindestens einzelne Skeptiker. Gestern äußerte Justizministerin Christine Lambrecht im Sender NTV die Befürchtung, ein solches Dokument könne die Gesellschaft spalten.
Weil bis jetzt immer noch nicht richtig klar ist, was ist denn die Aussage eines solchen Immunitätsausweises? Wir haben ja noch gar nicht die entsprechenden Kenntnisse. Ist es denn wirklich so, wenn ich einmal erkrankt war, dass ich dann immun bin, was ja ein solcher Ausweis suggeriert? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus, wenn ich diesen Ausweis nicht vorlegen kann?
Die Sozialdemokratin sieht noch viele grundrechtliche und datenschutzrechtliche Fragen, die geklärt werden müssten.
Ulla Geuter über die Corona-Entwicklung in Deutschland. Besorgt gab sich, wie gesagt, Gesundheitsminister Spahn heute auf Twitter mit Blick auf die steigenden Zahlen in anderen europäischen Ländern. Da wurden die Maßnahmen zur Eindämmung zum Teil auch wieder verschärft. Frankreich meldet mit mehr als 13.200 Neuinfektionen innerhalb eines Tages den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. In Spanien wurde in dieser Woche die Marke von 600.000 bestätigten Ansteckungen überschritten. Und wie schon im Frühjahr ist Madrid wieder die am stärksten betroffene Region. Oliver Neuroth berichtet über die Reaktion der Regionalregierung auf diese Entwicklung. Die Bewegungsfreiheit der Menschen wurde wieder eingeschränkt, wenn auch nur leicht.
Die Regierung von Madrid hat es sich nicht leicht gemacht. Eigentlich wollte Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso schon gestern Vormittag vor die Presse treten. Dann wurde der Termin auf den Mittag verschoben und schließlich auf den frühen Abend, wegen der juristischen Komplexität des Themas, wie es hieß. Viele hatten erwartet, dass die Regierungschefin strenge Ausgangssperren für die Bereiche Madrids mit besonders hohen Infektionszahlen verkündet. Doch es wurde eine Art Ausgangssperre light. Wir riegeln diese Bereiche ab. Verlassen dürfen sie nur Menschen, die zur Arbeit müssen, zum Arzt, zur Schule oder wegen höherer Gewalt. Die Bewohner dürfen also ihre Wohnungen verlassen, nur eben nicht ihren Stadtteil. Die Polizei soll die Zugangsstraßen überwachen. Betroffen sind gut 850.000 Menschen, die in 6 Bezirken im Süden der spanischen Hauptstadt und in 7 angrenzenden Orten leben. Überall dort haben die Gesundheitsbehörden innerhalb von 2 Wochen mehr als 1.000 neue Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner registriert. Deutschland verzeichnet aktuell 11 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in einer Woche. Regierungschefin Ayuso nannte die Zahlen für Madrid ganz schlimm. Man habe handeln müssen. Einen kompletten Lockdown wollen wir verhindern. Es wäre ein Rückschritt und ein Desaster für unsere Wirtschaft. Wenn wir uns alle an die neuen Regeln halten, wird sich unsere Region schnell wieder erholen. Zu den neuen Vorschriften gehört auch, nur noch 6 Menschen dürfen sich privat treffen, nicht mehr 10 wie bisher. Bars und Restaurants dürfen nur noch halb so viele Gäste empfangen und müssen um 22 Uhr für Besucher schließen, was für spanische Verhältnisse früh ist. Das Abendessen beginnt klassisch erst nach 21 Uhr. Öffentliche Parks bleiben komplett zu. Die Reaktionen der Menschen in Madrid fallen unterschiedlich aus. Yolanda hält die neuen Regeln für nicht wirksam genug, um die Verbreitung des Virus tatsächlich zu stoppen. Die Leute aus den Problemvierteln verlassen ihre Gegend ja, um zur Arbeit zu fahren. Sie können ja nicht einfach aufhören zu arbeiten, sie brauchen das Geld. Es ist wirklich sehr kompliziert. Yolanda selbst bekommt die Viruskrise jeden Tag hautnah zu spüren. Sie arbeitet als Krankenschwester in einem öffentlichen Krankenhaus. Und das fülle sich stetig mit Covid-19-Patienten. Wir haben nicht genügend Personal, um uns gut um alle Patienten zu kümmern. Wir sind müde und erschöpft. Die Infektionszahlen steigen weiter, weil die Maßnahmen der Regierung nicht ausreichen. Die Krankenhäuser in der Region Madrid melden, dass inzwischen mehr als die Hälfte der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt ist. Esteban verteidigt die Regionalregierung gegen Kritik, sie habe zu spät reagiert und somit die hohen Corona-Fallzahlen provoziert. Regionalpräsidentin Ayuso sei eine geborene Arbeiterin, die das Beste für Spanien und für Madrid wolle.
Es una trabajadora nata y lo que quiere es el beneficio para España y los españoles.
Die neuen Corona-Regeln gelten zunächst für 14 Tage. Dann will die Regionalregierung entscheiden, ob sie andere Maßnahmen ergreift. Möglicherweise kommt auch schon früher Bewegung in die Sache. Am Montag möchte Ministerpräsident Sanchez die Regionalpräsidentin zu einem Krisengespräch treffen. Eigentlich wollte er nach dem Alarmzustand im Frühjahr das Covid-Management den Regionen überlassen. Doch mit Blick auf die dramatischen Zahlen aus der spanischen Hauptstadtregion scheint er diese Entscheidung nun zu überdenken.
Oliver Neuroth über die Corona-Situation in Spanien. 87 Jahre alt ist sie geworden und sie hätte ihrer Krebserkrankung gerne noch etwas länger getrotzt. Bis zur bevorstehenden Präsidentschaftswahl in den USA wollte sie noch durchhalten, wohl ahnend, was passiert, wenn sie nicht mehr da ist. Die liberale US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg erlag gestern ihrer Erkrankung und nur wenige Stunden, nachdem das bekannt geworden ist, ist der Streit über ihre Nachfolge schon entbrannt. Wird Präsident Trump ihren Platz am Supreme Court noch vor der Wahl besetzen können? Katrin Brandt berichtet aus Washington über den Nachfolgekampf und über die Trauer um eine schon legendäre US-Richterin.
Es dauerte nicht lange, dann füllte sich am Freitagabend der Platz vor dem Supreme Court in Washington D.C. mit hunderten Menschen, die auf den Stufen des Gerichtshofs ihre Blumen niederlegten.
We couldn't help but come. We felt so sad and just needed to be part of the group.
Wir konnten gar nicht anders als vorbeikommen, erzählte Bill. Wir waren traurig und wollten ein Teil der Gruppe sein. Ruth Bader Ginsburg sei eine fantastische Frau, eine Vorreiterin gewesen, sagte Alice.
Well, we hope that it will.
Wir hoffen, dass das vor allem junge Leute, junge Frauen motiviert, sich Gehör zu verschaffen. Die Rechte der Frauen zu stärken, war ein Ziel, das Ruth Bader Ginsburg ihr Leben lang verfolgt hat. Auf die Frage, wann es denn genug Frauen am Supreme Court gäbe, antwortete sie stets, wenn es 9 sind.
People ask me sometimes, when will there be enough women on the court? And my answer is, when there are 9.
9, das heißt, wenn alle Richter weiblich sind. Mit geistiger Brillanz, Humor und Härte wurde die kleine, eher schüchterne Frau zur Instanz. 27 Jahre lang war sie am obersten Gerichtshof eine Stimme des liberalen Amerika. Gestern starb sie, 87 Jahre alt, an den Folgen einer Krebserkrankung. Als Titanin der Justiz würdigten sie Präsident Trump und viele andere, auch aus dem konservativen Lager. Doch schon bald wurde die Trauer politisch. Als nämlich Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat, ankündigte, der Senat werde einem von Präsident Trump nominierten Kandidaten zustimmen. Joe Biden, der Gegenkandidat von den Demokraten, protestierte prompt.
Voters should pick the president and the president should pick the justice for the Senate to consider.
Die Wähler suchen den Präsidenten aus, der Präsident sucht den Richter aus und schlägt ihn dem Senat vor, sagte Biden noch am Abend. Das sei die Regel gewesen, die die Republikaner vor 4 Jahren selbst aufgestellt hätten. Auch 2016 war ein Richter gestorben, 10 Monate vor der Wahl. Präsident Obama nominierte eine Kandidatin, doch die Republikaner blockierten die Anhörung mit Verweis auf die Wahl. Die Rechnung ging auf, Trump gewann und lässt sich seither feiern. Am Ende meiner ersten Wahlperiode werden wir mehr als 300 Bundesrichter und 2 großartige neue oberste Richter eingesetzt haben. Sollte Trump es schaffen, einen weiteren Richter zu installieren, könnte er die konservative Mehrheit am Supreme Court auf Jahrzehnte zementieren und die Gesellschaft verändern. Zum Beispiel, wenn es um Abtreibung, Einwanderung, Minderheitenrechte und die Macht des Staates geht. Aber natürlich geht es jetzt auch um die Wahl selbst.
This Supreme Court is probably going to be dealing with an issue that deals with whether or not this president or Joe Biden has won the election.
Dieser Gerichtshof wird sich womöglich mit der Frage beschäftigen müssen, ob dieser Präsident oder Joe Biden die Wahl gewonnen hat, sagte Gloria Brown Marshall, Professorin für Verfassungsrecht bei CNN. Präsident Trump hat bereits eine Liste möglicher Kandidaten für Nachbesetzungen vorgelegt. Doch ob sein Vorschlag durchkäme, ist noch lange nicht sicher. Eine Handvoll Republikaner, die ihren Sitz in umkämpften Staaten verteidigen müssen oder nicht mehr antreten, könnte die Abstimmung kippen lassen. Das gilt allerdings auch für die Demokraten. So oder so, der US-Wahlkampf hat ein neues Thema, das die Wähler auf beiden Seiten elektrisiert.
Die US-Richterin Ruth Bader Ginsburg ist tot. Katrin Brandt war das aus Washington. Knapp 13.000 Menschen wurden Anfang des Monats durch den Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos obdachlos. Ein Übergangslager wurde errichtet, in dem ein großer Teil der Menschen inzwischen untergebracht worden ist. Thomas Bormann kennt die Lage. Platz für alle ist da nicht.
Auf der griechischen Insel Lesbos sind inzwischen 9.000 Flüchtlinge aus dem abgebrannten Camp Moria ins neue provisorische Zeltlager mit dem Namen Karatepe einquartiert worden. Dort sollen die Asylverfahren fortgesetzt werden. Die meisten der Lagerbewohner stammen aus Afghanistan. Etwa 3.000 Flüchtlinge harren weiter unter freiem Himmel aus. Viele von ihnen weigern sich, ins neue Lager zu gehen, weil sie befürchten, dort eingesperrt zu sein. Die Flüchtlinge fordern, aufs griechische Festland oder in andere EU-Länder ausgeflogen zu werden. Die Behörden wollen aber notfalls mit Polizeigewalt erreichen, alle obdachlosen Flüchtlinge im neuen Lager unterzubringen. Von den 9.000 Flüchtlingen, die bereits im neuen Lager sind, wurden mehr als 200 positiv auf das Coronavirus getestet. Sie werden in einem abgetrennten Bereich des Lagers isoliert und ärztlich betreut. Wegen des Corona-Ausbruchs bleibt das komplette neue Lager vorerst geschlossen. Das heißt, die dort untergebrachten Flüchtlinge dürfen das Lager nicht verlassen. Hilfsorganisationen kritisieren, dass ihnen immer wieder der Zugang zu den Flüchtlingen von der Polizei verwehrt wird. Tausende Flüchtlinge hatten die vergangenen Nächte auf einem 2 Kilometer langen Abschnitt der Landstraße nördlich der Inselhauptstadt Mytilini verbracht. Die Straße ist inzwischen geräumt und seit heute wieder für den Verkehr freigegeben. Sie wird derzeit gereinigt und desinfiziert. Am Montag sollen die Tankstellen und Supermärkte entlang dieser Straße wieder öffnen.
Thomas Bormann über die Situation auf Lesbos. Und wir bleiben noch kurz in Griechenland. Bäume wurden da entwurzelt, Straßen überschwemmt. Der Wirbelsturm Janos und ein weiteres Sturmtief über der Nordägäis haben in der vergangenen Nacht in weiten Teilen Griechenlands schwere Schäden angerichtet. In der Mitte des Landes sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Isabel Kotowatz hat weitere Informationen über die Sturmschäden.
Videos in den griechischen Medien zeigen die schweren Schäden. Umgestürzte Bäume und Strommasten, weggeschwemmte Autos, Segelboote, die an Land gespült oder im Hafen untergingen. In einigen Orten stand das Wasser bis zu einem Meter hoch in den Straßen. Nach Berichten der Feuerwehr konnten viele ihre Häuser wegen des Hochwassers nicht verlassen. Mehr als 600 Menschen mussten von Rettungskräften aus ihren Wohnungen befreit werden. Wegen Schäden an der Bahnstrecke wurde die Zugverbindung Athen-Thessaloniki unterbrochen. Auch mehrere Flüge mussten umgeleitet werden. Besonders betroffen von dem Sturmtief war die Stadt Kathista, rund 300 Kilometer nördlich von Athen. Ältere Griechen berichteten im Staatsfernsehen, dass es solche schwere Stürme in dieser Regelmäßigkeit früher nicht gegeben habe. Das Sturmtief Janos ist ein sogenannter Medicane, ein mediterraner Sturm. Er kann sich im Spätsommer im Mittelmeer bilden. Das passiert, wenn das Wasser dort noch relativ warm ist. Sobald der Sturm dann das Festland erreicht, verliert er an Kraft. In diesem Fall aber zog Janos an der griechischen Westküste entlang Richtung Süden.
Isabel Kotovats über das Sturmtief Janos, das in Griechenland schwere Schäden angerichtet hat. Damit kommen wir zum Sport. Im Studio ist meine Kollegin Astrid Ravol aus unserer Sportredaktion. Und wenn ich raten darf, Tour de France würde ich mal tippen.
Absolut richtig. Vor wenigen Minuten ist nämlich die Vorentscheidung der Tour de France gefallen. Das morgige Schaulaufen auf den Champs-Élysées in Paris dient ja in erster Linie nur noch dazu, die slowenischen Sieger zu feiern. Und das heutige Bergzeitfahren, das fasst Holger Gerska zusammen.
Im Ziel war Tadej Pogacar erst einmal sprachlos, dann nahm er die Glückwünsche des entthronten Primož Roglič entgegen. Er schaffte mit einer nahezu unglaublichen Zeitfahrleistung noch den großen Wechsel an der Spitze der Gesamtwertung und fährt im gelben Trikot nach Paris. Pogacar, der erst 21 Jahre alt ist, gewann das Zeitfahren mit fast anderthalb Minuten Vorsprung. Und damit war Primož Roglič, der Mann, der das gelbe Trikot bei diesem Kampf gegen die Uhr auf den Schultern trug, chancen- und machtlos. Er tauschte Platz 1 gegen Platz 2 in der Gesamtwertung. Auch dahinter gab es noch einen Wechsel. Richie Porte aus Australien ist der neue Dritte in der Gesamtwertung.
Und dann hat ja heute auch noch die neue Fußball-Bundesliga-Saison begonnen. Vor wenigen Zuschauern mehr hätten sein können oder sollen. Aktuell spielt Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. 6 Minuten sind gleich rum, 0:0 der Spielstand. Und bereits heute Nachmittag haben die wenigen Fans der Frankfurter Eintracht alles versucht, ihr Team zum Erfolg gegen Aufsteiger Bielefeld zu jubeln. Aber das hat nicht ganz so gut geklappt. Philipp Hofmeister.
Unter dem Strich geht dieses Unentschieden in Ordnung, weil die Arminia viel investierte, mit viel Physis und guten Umschaltmomenten agierte. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste aus Ostwestfalen in Führung. Ein schöner Konter abgeschlossen von Sebio Suku. Diese Führung hatte aber nur gut 10 Minuten Bestand. Dann kam Frankfurt zum Ausgleich. Torschütze, Top-Torjäger André Silva aus kurzer Distanz per Kopf. In einer hitzigen Schlussphase hatten beide Mannschaften noch Chance auf den Siegtreffer. Unter dem Strich ein enttäuschender Auftakt für Frankfurt und ein gelungener Start für den Bundesliga-Rückkehrer aus Bielefeld.
In der Alten Försterei wollte auch Union Berlin eigentlich zu Hause punkten, aber der FC Augsburg entpuppte sich als zu starker Gegner heute. Tabea Kunze.
Der FC Augsburg gewinnt in Berlin mit 3:1. Der Auswärtssieg insgesamt verdient, weil die Gäste das effizientere Team waren in einem Spiel, das insgesamt wenig Chancen zu bieten hatte. Führung in der ersten Halbzeit durch Vargas Kopfball in der 41. Spielminute. Union konnte in der 75. durch Bülter ausgleichen. Doch dann legte Augsburg mit einem Doppelpack in der Schlussphase nach. Gregoritsch in der 82. und Hahn in der 89. Minute sorgten für den insgesamt verdienten Auswärtssieg.
3 Tore, Sieg zum Einstand des neuen Trainers Sebastian Hoeneß. Aber im Team der TSG 1899 Hoffenheim gab es dennoch Unmut zu hören beim 3:2 Auswärtssieg in Köln. Der sei nämlich zu schmeichelhaft gewesen, berichtet Armin Lehmann.
Zur Pause die 2:1-Führung für die Hoffenheimer. Zweifacher Torschütze Kramaric, zwischendurch der Ausgleich durch Andersson, den neuen Mittelstürmer des 1. FC Köln. Vor allen Dingen der 2. Treffer des Kramaric war höchst umstritten. Ein Foul-Elfmeter, der erst nach Intervention des Videoassistenten zustande kam. Und es war keine glasklare Geschichte in Durchgang 2. Die Kölner sehr viel besser belohnten sich, allerdings erst spät, 4 Minuten vor dem Ende. Abstaubertor des eingewechselten Drexler. Und als alles schon nach einem Unentschieden aussah, da war der Kramaric nochmal zur Stelle, und zwar in der Nachspielzeit mit einem Schuss aus 16 Metern besorgte er den insgesamt glücklichen Siegtreffer für die Kraichgauer.
Werder Bremen ist auch zu Beginn der neuen Saison an der deutlichen Heimschwäche gescheitert, also statt des erhofften Neuanfangs wieder ein Debakel, diesmal gegen Hertha BSC aus Berlin. Einzelheiten dazu von Henry Vogt.
Werder spielte gar nicht schlecht in der Anfangsphase, kassierte aber zum Ende der ersten Halbzeit zwei Treffer. Pekarik und Lücke Bakio markierten nach Fehlern in der Abwehr der Bremer Mannschaft das 2:0. Kunja erhöhte gar auf 3:0 in der zweiten Halbzeit und brach eigentlich schon den Widerstand der Bremer Mannschaft. Seke noch einmal mit einem Anschlusstreffer in der 69. und dem kleinen Hoffnungsschimmer, den Córdoba dann allerdings mit seinem 4:1 eine Minute vor dem Ende zunichte machte. Fehlstart für Werder in die Fußball-Bundesliga.
Und Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart hat bei seinem Comeback eine bittere Niederlage kassiert gegen Freiburg. Jens-Jörg Rieck.
Die Gäste, die Badener, haben vorgelegt, früh geführt in der 8. Minute. Nils Petersen mit Kopfball. Schorloy legte nach in der 26. Das war zugleich auch der Halbzeitstand. 2:0 für den SC Freiburg. Ein frühes Tor durch Vincenzo Grifo gleich nach der Pause schien alles klar zu machen. Aber die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo kam noch einmal zurück. Debütant Sascha Kalajdzic, der Österreicher, mit dem 1:3. Und einer der Besten war Mangituka mit dem 2:3 in der 81. eröffneten. Eine spannende Schlussphase. Es fielen aber keine weiteren Tore. So blieb's beim Auswärtssieg der Gäste im Baden-Württemberg-Derby.
Und wie die Fußballnationalspielerinnen aus Deutschland gegen Irland 3:0 gewonnen haben, das erfahren Sie gleich ab 19.10 Uhr.
Dann auch wieder mit meiner Kollegin Astrid Rawohl. Danke bis hierhin. Diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Einzinger. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstag.